From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor des Religionsinstituts Orem. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten Versammlung der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt ein Chor vom Religionsinstitut in Orem unter der Leitung von Ryan Eggett und Al Matthews mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Kommt, höret, was der Heiland spricht. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Lynn G. Robbins von den 70ern.
Our beloved Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Wir sind so dankbar, dass wir an dieser weltweiten Generalkonferenz teilnehmen können, die uns so weiterhilft im Leben. Für die Segnung, dass wir durch Musik und durch inspirierende Botschaften ermutigt und gestärkt werden. Wir sind dankbar für die vielen Segnungen und erkennen dich als den, an der, von dem alles Gute kommt. Wir sind dankbar für deinen Geist und beten, dass er reichlich auf den Chor herniederkommt und auf die, die sprechen, dass sie durch die Macht dieses Geistes sprechen und dass diese Botschaften tief in unser Herz dringen, auf eine Weise, die uns inspiriert und uns eingibt, was wir tun sollen und das sagt, was wir tun, was wir ändern sollen. Wir sind so dankbar für das Sühnopfer unseres Erlösers und beten, dass wir im Laufe dieser Versammlung, dass unser Glaube gestärkt werden möge und zunehmen möge, dass wir eifrig dir nachfolgen und wir beten um Weisheit und dass wir das, was wir hier hören, anwenden in unserem Zuhause, in unserer Familie, dass unser Zuhause zu einem Zufluchtsort vor den Stürmen der Welt werden möge. Und darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Der Chor sang soeben des Heilands Liebe. Und wir spüren sie ganz gewiss an diesem Osterwochenende und stets. Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebiets-70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Nach der Bestätigung trägt Bruder Robert W. Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Bericht seiner Abteilung vor. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2009 vor. Nun zur Beamtenbestätigung. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Benyon Eyring als Erstratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder zum 1. Mai 2010 als Gebiets-70er entlassen.
Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita.
Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Danke sehr. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Schwestern Chelsea Land, Margaret S. Lifferth und Vicky F. Matsumori als Präsidentschaft der Primarvereinigung entlassen. Wir entlassen außerdem alle Mitglieder des PV-Hauptausschusses. Wer sich unserem Dank für den aufopferungsvollen Dienst, den diese Schwestern geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen.
Garrett W. Gong, Patrick Cairn und Juan A. Uceda,
Und als neue Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er,
Larry R. Lawrence, Per G. Mom und Shairo Masagardi. All in favor,
wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als neue Gebiet-70er bestätigen.
Jan S. Arden, Philipp K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierrenot, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Rosemary Mix Wixom als neue Präsidentin der Primarvereinigung bestätigen, mit Jean Aldrich Stevens als erste Ratgeberin und Cheryl Faye S.A. Asplin als zweite Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung, Ihren Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir bitten jetzt die neu berufenen Generalautoritäten und die neue PV-Präsidentschaft nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen. Das ist natürlich ein langer Weg jetzt.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Sehr geehrte Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche. Die Abteilungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung der Kirche hat auf sämtliche Unterlagen und Einrichtungen den Zugriff, den man braucht, um einschätzen zu können, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2009 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die verwendeten Mittel in jeder Hinsicht gemäß den üblichen Verfahrensweisen für die Buchführung, bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Cantwell, geschäftsführender Direktor.
Die erste Präsidentschaft hat folgenden statistischen Bericht der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2009. Anzahl der Pfähle 2865, Missionen 344, Distrikte 616, Gemeinden und Zweige 28.424, Gesamtzahl der Mitglieder 13.824.854, neu angetragene Kinder im Jahr 2009 119.722, bekehrten Taufen im Jahr 2009 280.106, Vollzeitmissionare 51.736, Tempel, die 2009 geweiht wurden, 2, Draper Utah Tempel und Okia Mountain Temple, Tempel in Betrieb 130. Führungsbeamte der Kirche und andere bekannte Mitglieder, die seit letztem April verstorben sind, Elder Royden G. Derrick, emeritierte Generalautorität, Elder George I. Cannon, Elder W. Don Ladd, Elder Douglas J. Martin und Elder Joseph B. Murren, ehemals Mitglieder der 70er. Schwester Colin W. Acey, Witwe von Elder Carlos E. Acey, einer emeritierten Generalautorität. Schwester Jean C. Dunn, Witwe von Elder Paul H. Dunn, einer emeritierten Generalautorität. Schwester Gilaire C. Simpson, Witwe von Elder Robert L. Simpson, einer emeritierten Generalautorität. Schwester Jacqueline Y. Lawrence, Ehefrau von Elder W. Mac Lawrence, ebenfalls Mitglied 70er. Schwester Betty N. Turley, Ehefrau von Elder Richard E. Turley Sr., ehemals Mitglied der 70er. Bruder David S. King, ehemaliger Assistent der Präsidentschaft der GVJM. Schwester Ann S. Rees, ehemals Ratgeberin in der FFV-Präsidentschaft. Bruder Robert J. Matthews, Beauftragter für die Joseph Smith-Übertragung der Bibel. Und Bruder Truman Madsen, Theologe und ehemaliger Leiter des Jerusalem-Zentrums der BYU.
Danke, Brüder. Es ist nun die Freude von Elder Elton Perry und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mit Elder Hellstrom 5 Städte im weiten Mittelland der Vereinigten Staaten zu besuchen. In jeder Stadt, wo wir waren, hielten wir mit den Vollzeitmissionaren und dann mit den Führern der Pfähle und Gemeinden eine Versammlung zum Thema Missionsarbeit ab. Zwischen diesen beiden Versammlungen bereitet die Pfahl-FAV eine leichte Mahlzeit zu. So hatten wir Zeit, auch mit den Pfahlpräsidenten zusammenzukommen. Als wir nach Milwaukee in Wisconsin kamen, meldeten sich 2 junge Familien bei der FFV. Sie wollten das Essen zubereiten und auftischen. Die zwei Ehemänner machten sich in der Küche ans Werk. Die beiden Mütter kümmerten sich darum, dass der Tisch hergerichtet und das Essen serviert wurde. Drei kleine Kinder deckten unter der Aufsicht ihrer Mütter den Tisch und brachten das Essen. Die Mütter nutzten dies als eine Gelegenheit, ihren Kindern etwas beizubringen. Es war ergreifend, wie die Kinder auf jede Einzelheit achteten, die ihre Mütter ihnen sagten. Ganz genau führten sie jede Kleinigkeit aus, die ihnen aufgetragen wurde. Dieses Erlebnis rief in Erinnerung, wie ich von meiner Mutter erzogen wurde. Wie der Prophet Nephi und auch viele von ihnen, stamme ich von guten Eltern. Eine meiner Nichten zeigte mir neulich vier Notizbücher, die meine Mutter zur Vorbereitung ihres FAV-Unterrichts vollgeschrieben hatte. Diese Notizbücher, und es gibt noch welche, die ich noch nicht durchgesehen habe, belegen, dass meine Mutter wohl hunderte Stunden mit Vorbereitung zugebracht hat. Meine Mutter war eine großartige Lehrerin, die sich fleißig und gründlich vorbereitete. Ich kann mich gut an die Tage vor ihrem Unterricht erinnern. Der Esszimmertisch war dann bedeckt mit Unterrichtsmaterial und den Notizen, die sie zur Vorbereitung brauchte. Es war immer so viel Material vorbereitet, dass sicherlich nur ein Bruchteil davon im Unterricht Verwendung fand. Aber ebenso gewiss waren ihre Vorbereitungen niemals vergeblich. Wie kann ich mir da so sicher sein? Als ich ihre Notizbücher durchblätterte, war mir, als hörte ich noch einmal, wie meine Mutter mich lehrt. Wie gesagt, stand in ihren Notizbüchern zu jedem Thema viel mehr, als man eine einzige Unterrichtsstunde aufgreifen könnte. Aber was sie dort nicht verwendete, nutzte sie dazu, ihre Kinder zu lehren. Ich glaube, man kann sogar bedenkenlos behaupten, dass meine Mutter zwar eine ungemein erfolgreiche Lehrerin für die Schwestern in der FAV war, aber die besten Lehren erteilte sie ihren Kindern daheim. Natürlich lag das größtenteils daran, dass sie mehr Zeit für die Belehrung ihrer Kinder als für den Unterricht in der FAV hatte. Aber ich meine, dass sie sich hauptsächlich deshalb so gründlich vorbereitete, weil sie erstens ihren Kindern ein Beispiel geben wollte, wie man in der Kirche eifrig dient, und zweitens, weil sie erkannt hatte, dass das, was sie bei der Vorbereitung einer Lektion lernte, einem höheren Zweck diente, nämlich ihre Söhne und Töchter zu lehren. Ich möchte einen Moment in Erinnerungen schwelgen und Lektionen ansprechen, die ich von meiner Mutter über den Evangeliumsunterricht zu Hause gelernt habe. Meine Mutter wusste, wie wichtig es ist, ihre Kinder schon in jungen Jahren über Maßstäbe, Wertvorstellungen und die Lehre der Kirche aufzuklären. Sie war anderen, die ihre Kinder außerhalb unseres Zuhauses unterrichteten, in der Schule oder in der Kirche, zwar dankbar, aber sie wusste auch, dass die Erziehung der Kinder den Eltern anvertraut ist und dass letztlich die Eltern Sorge tragen müssen, dass die Kinder das lernen, was der Vater im Himmel vorgesehen hat. Meine Geschwister und ich wurden von unserer Mutter gründlich befragt, wenn wir woanders belehrt worden waren, damit sie sicher sein konnte, dass die Lektionen, die wir zu hören bekamen und die unsere Vorstellung prägten, die richtigen waren. An manchen Tagen meinte ich, wenn ich von der Schule nach Hause lief, dass es mit dem Lernen für diesen Tag vorbei war. Aber diese Illusion verflüchtigte sich rasch, wenn ich meine Mutter sah, wie sie an der Tür auf mich wartete. Als wir noch Kinder waren, hatte jeder von seinen kleinen Tischen in der Küche, wo sie uns weiterlehrte, während sie den Haushalt erledigte und Essen zubereitete. Sie war die geborene Lehrerin und weit anspruchsvoller als alle Lehrer in der Schule oder in der Kirche. Die Bandbreite ihres Unterrichts umfasste sowohl Weltliches als auch Geistiges. Sie half uns bei den Schulaufgaben und achtete darauf, dass wir niemals in Rückstand gerieten. Sie ging auch ihre FAV-Lektionen mit uns durch. Wir bekamen natürlich die ungekürzte Fassung aus ihren Notizbüchern zu hören, nicht die gekürzte, die in eine Unterrichtsstunde passen musste. Zu ihrem Unterricht gehörte auch, dass wir Schriftstellen, die Glaubensartikel und die Worte der Propheten, Seher und Offenbarer auswendig lernten. Meine Mutter war ein Mensch, der daran glaubte, dass das Gedächtnis schlechter wird, wenn es nicht ständig trainiert wird. Sie lehrte uns, während wir Geschirr spülten, die Butter rührten oder anderswo mithalfen. Sie glaubte, man dürfe auch dann nicht zulassen, dass Kindern unnütze Gedanken in den Sinn kommen, wenn sie körperlich beschäftigt waren. Ich möchte meine Mutter nicht als Paradebeispiel für die Eltern der Welt von heute hinstellen. Heute sind zwar ganz andere Zeiten, aber auch wenn die Zeiten sich ändern, darf man nie unterschätzen, was die Eltern einen lehren. Man kann vieles tun, um die Wertvorstellung einer Generation an die nächste weiterzugeben, aber das Entscheidende ist vielleicht, dass Eltern daheim ihre Kinder lehren. Das trifft insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung von Wertvorstellungen, sittlichen und ethischen Maßstäben und den Glauben zu. Was man zu Hause lernt, gewinnt in der heutigen Welt, in der der Widersacher einen so weitreichenden Einfluss hat, zunehmend an Bedeutung. Er greift die Grundlage unserer Gesellschaft an, nämlich die Familie, will sie schwächen und zerstören. Den Eltern muss klar sein, dass das Lehren im eigenen Zuhause eine ausgesprochen heilige und wichtige Aufgabe darstellt. Andere Einrichtungen wie die Kirche oder die Schule können Eltern zwar helfen, den Knaben oder das Mädchen für seinen Lebensweg zu erziehen, doch letzten Endes obliegt diese Pflicht den Eltern. Im großen Plan des Glücklichseins sind es die Eltern, denen die Sorge um die Kinder unseres Vaters im Himmel und deren Entwicklung anvertraut ist. Unsere Familien sind fest in seinem Werk und seiner Herrlichkeit verankert, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Aus Gottes ewiger Sicht spielen die Eltern für gewöhnlich die Hauptrolle im Leben ihrer Kinder. Zum Glück ist aber auch eine Zweitbesetzung im Spiel, die einspringen kann, wenn die Eltern verhindert sind. Es sind jedoch die Eltern, denen vom Herrn geboten wurde, ihre Kinder in Licht und Wahrheit zu erziehen. Die Eltern müssen zu Hause für Licht und Wahrheit sorgen, indem sie das Familiengebet sprechen, die Schriften studieren, den Familienabend abhalten, gemeinsam Bücher lesen, singen oder essen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sie wissen, dass kaum etwas so stark und nachhaltig das Gute in der Welt fördert, wie die gewissenhafte, ständige und tägliche Fürsorge rechtschaffener Eltern. Das Wohl einer jeden Gesellschaft, das Glück der Menschen, ihr Wohlstand und ihr Friede sind alle darin verwurzelt, wie die Kinder zu Hause belehrt werden. Elder Joseph Fielding Smith hat gesagt, es ist die Pflicht der Eltern, die Kinder dieser rettenden Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi zu lehren, damit sie wissen, warum sie getauft werden müssen und damit ihnen der Wunsch ins Herz gepflanzt wird, nach der Taufe die Gebote Gottes zu halten, so dass sie in seine Gegenwart zurückkehren können. Möchten Sie, meine guten Brüder und Schwestern, Ihre Familie, Ihre Kinder bei sich haben? Möchten Sie an Ihre Väter und Mütter vor Ihnen gesiedelt werden? Wenn ja, dann müssen Sie schon an der Wiege mit dem Lehren anfangen. Sie müssen sowohl durch Wort als auch durch Tat lehren. Das Beispiel meiner Mutter als Lehrerin führt mich zu einem weiteren Gedanken, in dem es um das Lehren geht. Die Führer der Kirche verbringen viel Zeit mit Überlegungen, wie man den Unterricht in der Kirche verbessern kann. Warum verwenden wir wohl so viel Zeit und Mühe darauf? Der Grund ist der, dass wir daran glauben, dass Belehrungen einen gewaltigen Einfluss darauf haben, dass der Glaube des Einzelnen wächst und die Familie gestärkt wird. Ich bin überzeugt, dass eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts in der Kirche darin besteht, dass der Unterricht zu Hause verbessert wird. Wie wir zu Hause lehren, bereitet uns darauf vor, in der Kirche erfolgreicher zu unterrichten. Und wie wir in der Kirche unterrichten, hilft uns zu Hause, erfolgreicher zu lernen. Überall bei den Mitgliedern findet man Esszimmertische voller Unterrichtsmaterial und Notizbücher, voller Ideen für künftige Lektionen. Man kann nicht zu gut vorbereitet sein, wenn man das Evangelium Jesu Christi lehrt. Denn Evangeliumserkenntnis, ob sie nun im Unterricht zum Tragen kommt oder nicht, kann man auf jeden Fall zu Hause weitergeben. In der inspirierten Proklamation an die Welt zur Familie heißt es, Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich ihre physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen und sie zu lehren, dass einander lieben, einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Laut dieser Proklamation gelten die von mir angesprochenen Grundsätze darüber, wie man zu Hause lehrt, zwar für beide Eltern, doch besonders wichtig sind sie für die Aufgaben einer Mutter. Der Vater verbringt oftmals einen Großteil des Tages fern von daheim bei seiner Arbeit. Das ist einer von vielen Gründen, warum die Verantwortung, die Kinder zu Hause zu lehren, vor allem auf der Mutter lastet. Auch wenn die Verhältnisse überall verschieden sind, der Idealzustand nicht immer erreichbar ist, sehe ich eine göttliche Absicht darin, dass die Aufgabe einer Mutter vor allem darin besteht, die nächste Generation zu umsorgen und zu lehren. Es gibt heutzutage so viele Schwierigkeiten durch ablenkende und vernichtende Einflüsse, die Gottes Kinder in die Irre führen sollen. Vielen jungen Menschen mängelt es an den tiefen, geistigen Wurzeln, die sie brauchen, um bei all dem Unglauben, der Verzweiflung, die auf sie einstürmen, standhaft im Glauben zu bleiben. Zu viele Kinder unseres Vaters im Himmel lassen sich von weltlichen Begierden bezwingen. Schlechtigkeit stürmt auf unsere Kinder ein und ist raffinierter und unverfrorener denn je. Wenn zu Hause das Evangelium Jesu Christi gelehrt wird, trägt man dadurch eine Schutzschicht auf, die unsere Kinder vor weltlichen Einflüssen bewahrt. Gott segne sie, die wunderbaren Mütter und Väter in Zion. Er hat seine ewigen Kinder ihrer Obhut anvertraut. Als Eltern sind wir Gottes Partner, ja, seine Verbündeten darin, sein Werk und seine Herrlichkeit unter seinen Kindern zustande zu bringen. Es ist unsere heilige Pflicht, unser Bestes zu geben. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Am 6. Oktober des Jahres 1536 wurde in Vilvoorde, nördlich von Brüssel, eine mitleiderregende Gestalt aus einem Verlies geführt. Fast 1,5 Jahre lang hatte der Mann einsam in einer dunklen, feuchten Zelle gelitten. Nun wurde der Gefangene außerhalb der Gefängnismauern an einen Pfahl gebunden. Er hatte Zeit, laut sein letztes Gebet zu sprechen. Herr, öffne die Augen des Königs von England. Dann wurde er erdrosselt. Anschließend wurde sein Leichnam am Pfahl verbrannt. Wer war dieser Mann und für welche Vergehen hatten ihn politische wie auch geistliche Machthaber verurteilt? Sein Name war William Tyndale und sein Verbrechen bestand darin, dass er die Bibel in die englische Sprache übersetzt und dann veröffentlicht hatte. Tyndale, der etwa zu der Zeit, da Kolumbus in die neue Welt segelte, in England geboren wurde, studierte in Oxford und Cambridge und wurde dann katholischer Geistlicher. Er beherrschte 8 Sprachen fließend, darunter Griechisch, Hebräisch und Latein. Tyndale beschäftigte sich eifrig mit der Bibel und die weit verbreitete Unkenntnis der Heiligen Schriften, die er bei Priestern und auch bei Laien bemerkte, bereiteten ihm große Sorgen. Beim hitzigen Wortwechsel mit einem Geistlichen, der sich dagegen aussprach, Heilige Schrift in die Hände einfacher Leute zu geben, gelobte Tyndale, wenn Gott mein Leben bewahrt, will ich dafür sorgen, dass der Junge, der den Flug lenkt, mehr von der Heiligen Schrift versteht als der Papst selbst. Er versuchte, die kirchliche Obrigkeit dazu zu bewegen, dass sie einer Übersetzung der Bibel in die englische englische Sprache zustimmten, damit alle das Wort Gottes lesen und anwenden konnten. Dies wurde ihm verweigert. Die vorherrschende Meinung war, dass die Autorität der Kirche untergraben würde, wenn man die Heiligen Schriften nicht nur den Geistlichen, sondern jedermann zugänglich machte und dass man damit die Perlen den Schweinen vorwerfe. Dennoch nahm Tyndale die schwierige Übersetzungsarbeit auf sich. 1524 reiste er unter einem Decknamen nach Deutschland, wo er sich die meiste Zeit verbergen musste, da er immer Gefahr lief, verhaftet zu werden. Mit Hilfe treuer Freunde konnte Tyndale englische Übersetzungen des Neuen Testaments und später des Alten Testaments herausgeben. Die Bibeln wurden nach England geschmuggelt, wo sie sich großer Nachfrage erfreuten und von denen, die in ihren Besitz gelangten, sehr geschätzt wurden. Insgeheim wurden sie weit verbreitet. Die Regierung ließ alle seine Bücher, die man finden konnte, verbrennen. Dann jedoch öffnete Gott innerhalb von 3 Jahren nach dem Tod Tyndales König Heinrich VIII. Für wahr die Augen. Mit der Veröffentlichung der sogenannten Großen Bibel war die Heilige Schrift erstmals für jedermann in englischer Sprache erhältlich. Tyndales Arbeit wurde zur Grundlage für fast alle künftigen englischen Übersetzungen der Bibel, insbesondere für die King James Version. William Tyndale war weder der erste noch der letzte derer, die in vielen Ländern und Sprachen selbst bis zum Tod Opfer brachten, um das Wort Gottes aus dem Dunkel hervorzubringen. Ihnen allen sind wir zutiefst zu Dank verpflichtet. Noch mehr Dank schulden wir vielleicht denen, die das Wort durch alle Zeiten und oft unter mühsamer Arbeit und Opfern niedergeschrieben und bewahrt haben. Mose, Jesaja, Abraham, Johannes, Paulus, Mormon, Joseph Smith und viele andere, Nephi. Was wussten sie über die Bedeutung der Heiligen Schriften, das auch wir wissen müssen? Was haben die Menschen in England des 16. Jahrhunderts verstanden, die für Unsummen und unter großer Gefahr eine Bibel erwarben, das auch wir verstehen müssen? Nicht lange vor seinem Tod vertraute der Prophet Alma die heiligen Berichte des Volkes seinem Sohn Helaman an. Er erinnerte Helaman daran, dass die Schriften die Erinnerung dieses Volkes erweitert, ja, und viele überzeugt hatten, dass ihre Wege irrig sind und zur Erkenntnis ihres Gottes geführt hatten, zur Errettung ihrer Seele. Er gebot Helaman, die Berichte zu bewahren, damit Gott durch sie künftigen Generationen seine Macht zeigen könnte. Durch die Schriften zeigt Gott tatsächlich seine Macht, mit der er seine Kinder errettet und erhöht. Durch sein Wort erweiterte er, wie Alma sagte, unsere Erinnerung und wirft Licht auf Unwahrheit und Irrtum. Er bringt uns zur Umkehr und dahin, dass wir uns an Jesus Christus, unserem Erlöser, freuen. Die Heiligen Schriften erweitern unsere Erinnerung, indem sie uns helfen, immer an den Herrn und unsere Beziehung zu ihm und zum Vater zu denken. Sie erinnern uns daran, was wir im vorirdischen Leben wussten. Und sie erweitern unsere Erinnerung noch in anderer Hinsicht, denn aus ihnen lernen wir etwas über Zeitalter, Menschen und Ereignissen, die wir nicht selbst erlebt haben. Niemand von uns hat gesehen, wie das Rote Meer sich teilte und wie Mose es zwischen den Mauern ans Wasser durchquerte. Wir waren nicht dabei und haben die Bergpredigt gehört und auch nicht gesehen, wie Lazarus von den Toten erweckt wurde. Wir haben den Herrn nicht in Gethsemane und am Kreuz leiden sehen und wir haben nicht mit Maria am leeren Grab die 2 Engel bezeugen hören, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Sie und ich sind nicht im Land Überfluss mit der Menge vorgegangen, einer nach dem anderen, und haben dem Aufruf des Erretters folgend seine Nägelmale gefühlt und seine Füße mit unseren Tränen benetzt. Wir haben nicht neben Joseph Smith im Heiligen Hain gekniet und dort voller Erstaunen den Vater und den Sohn gesehen. Und doch wissen wir dies alles und noch viel mehr, weil wir den Bericht in den Heiligen Schriften haben, der unsere Erinnerung erweitert und uns das lehrt, was wir nicht wussten. Wenn uns dies Herz und Sinn durchdringt, wird unser Glaube an Gott und an seinen geliebten Sohn gefestigt. Die Schriften erweitern unsere Erinnerung auch, indem sie uns helfen, das, was wir und frühere Generationen gelernt haben, nicht zu vergessen. Diejenigen, die das schriftlich festgehaltene Wort Gottes nicht haben oder nicht beachten, hören schließlich auf, an Gott zu glauben und vergessen den Zweck ihres Daseins. Sicher wissen Sie noch, wie wichtig es für Lehis Volk war, die Messingplatten mitzunehmen, als es Jerusalem verließ. Diese Schriften waren der Schlüssel zu ihrem Wissen über Gott. Gott und die kommende Erlösung durch Christus. Die andere Gruppe, die kurz nach Lehi aus Jerusalem gekommen war, hatte keine Heiligen Schriften und es wird berichtet, dass ihre Sprache verderbt geworden war und sie das Dasein ihres Schöpfers leugneten, als sie von Lehis Nachkommen etwa 3 bis 4 Jahrhunderte später entdeckt wurden. Zur Zeit Tyndales war die Heilige Schrift weitgehend unbekannt, denn die Menschen hatten keinen Zugang zur Bibel, schon gar nicht in einer Sprache, die sie verstehen konnten. Heute sind die Bibel und andere Heilige Schriften leicht verfügbar, doch kennen die Menschen sich immer weniger darin aus, weil sie die Bücher nicht aufschlagen. Deshalb haben sie vergessen, was ihre Großeltern noch wussten. Mit Hilfe der Heiligen Schriften entlarvt Gott irrige Ansichten, falsche Überlieferungen und die Sünde mit ihren verheerenden Auswirkungen. Gott ist ein liebevoller Vater, der uns unnötiges Leid und Kummer ersparen und uns gleichzeitig helfen möchte, unser göttliches Potenzial zu verwirklichen. Die Heiligen Schriften entkräften zum Beispiel eine alte Weltanschauung, die in unserer Zeit wieder in Mode gekommen ist. Corios Haltung, dass es keine absoluten sittlichen Grundsätze gibt, dass jeder Mensch gedeihe, wie es seiner Begabung entspreche und jeder Mensch gewinne, wie es seiner Kraft entspreche und was auch immer jemand tue, kein Verbrechen sei. Ende des Zitats. Und Alma, der sich mit Korya auseinandergesetzt hatte, ließ seinen Sohn Koriantor nicht im Zweifel darüber, dass ein göttliches Sittengesetz existiert und was es zum Inhalt hat. Koriantor, der hatte sich sexueller Sünde schuldig gemacht und sein Vater sprach liebevoll, aber deutlich zu ihm. Weißt du nicht, mein Sohn, dass dies ein Greuel in den Augen des Herrn ist? Ja, die greulichste aller Sünden, außer wenn unschuldiges Blut vergossen oder der Heilige Geist geleugnet wird? Ganz anders als noch vor 100 Jahren würden heute viele wie Alma darüber streiten, wie schwerwiegend Unsittlichkeit ist. Andere würden einwenden, dass alles relativ sei und dass Gottes Liebe großzügig sei. Wenn es einen Gott gibt, sagen sie, verzeiht er wegen seiner Liebe zu uns alle Sünden und Missetaten. Wir brauchen keine Umkehr. Allenfalls genügt ein einfaches Eigengeständnis. Sie stellen sich einen Jesus vor, der möchte, dass sich die Menschen für soziale Gerechtigkeit einsetzen, der aber keine Forderungen hinsichtlich ihres eigenen Lebens und Verhaltens stellt. Ein Gott der Liebe lässt uns aber nicht durch traurige Erfahrung lernen, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat. Seine Gebote sind die Stimme der Wirklichkeit. Sie schützen uns davor, dass wir uns selbst Schmerzen zufügen. Die Heiligen Schriften sind der Prüfstein, an dem man misst, ob etwas richtig und wahr ist und lassen keinen Zweifel daran, dass man wahres Glück nicht darin findet, dass man die Gerechtigkeit Gottes leugnet oder versucht, die Folgen der Sünde zu umgehen, sondern durch Umkehr und Vergebung, durch die sühnende Gnade des Sohnes Gottes. Aus den Heiligen Schriften lernen wir Grundsätze und sittliche Werte, die für den Erhalt unserer Zivilgesellschaft unverzichtbar sind, wie etwa Redlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstlosigkeit, Treue und Nächstenliebe. In ihnen finden wir lebendige Schilderungen der Segnungen, die man durch das Befolgen wahrer Grundsätze erhält, sowie des Unglücks, das hereinbricht, wenn einzelne Menschen oder Zivilisationen sie verwerfen. Wo die Wahrheiten aus den Heiligen Schriften missachtet oder aufgegeben werden, zerfällt der lebenswichtige sittliche Kern der Gesellschaft und der Verfall folgt auf dem Fuße. Mit der Zeit gibt es nichts mehr, was das aufrecht erhält, wodurch die Gesellschaft aufrecht erhalten wird. Die Heiligen Schriften bringen uns zu Christus, unserem Erlöser. Letztendlich besteht der eigentliche Zweck aller Heiligen Schriften darin, uns die Seele mit Glauben an Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus zu erfüllen. Glauben, dass es sie gibt. Glauben an den Plan des Vaters für unsere Unsterblichkeit und unser ewiges Leben. Glauben an das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu Christi, wodurch der Plan des Glücklichseins erst möglich wird. Glauben, dass Evangelium Jesu Christi zu unserer Lebensweise macht. Und glauben, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Wie Alma sagt, ist das Wort Gottes wie ein Samenkorn, das uns ins Herz gepflanzt wurde, um Glauben hervorzubringen, wenn es in uns zu wachsen anfängt. Glauben entsteht nicht durch das Studium alter Texte als rein wissenschaftliche Betätigung. Er entsteht nicht durch archäologische Grabungen und Funde. Er entsteht nicht durch wissenschaftliche Versuche. Er entsteht nicht einmal dadurch, dass man ein Wunder erlebt. All dies dient dazu, den Glauben zu stärken, manchmal auch ihn zu prüfen. Doch es bringt keinen Glauben hervor. Glauben gelangt durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unsere Seele von Geist zu Geist, wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen. Und Glauben entwickelt sich, wenn wir uns weiterhin am Wort weiden. Berichte über den Glauben anderer, von denen wir in den Heiligen Schriften lesen, stärken unseren Glauben. Wir erinnern uns an den Glauben eines Hauptmanns, der es Christus ermögliche, seinen Diener zu heilen, ohne dass er diesen auch nur gesehen hatte. Und an die Heilung der Tochter einer Heidin, weil die demütige Mutter sich sozusagen mit den Brustresten vom Tisch des Herrn abfand. Wir hören den Ausruf des leidenden Iob. Er mag mich töten, ich harre auf ihn. Und wie er unter Tränen beteuert, ich weiß, mein Erlöser lebt. Als letzter erhebt er mich über den Staub. Und ich werde Gott schauen. Wir fassen Mut, wenn wir von der Entschlossenheit eines jungen Propheten hören, der gehasst und von so vielen Erwachsenen erbittert verfolgt wurde. Ich hatte eine Vision gesehen, das wusste ich, und ich wusste, dass Gott es wusste, und ich konnte es nicht leugnen, und ich wagte es auch gar nicht. Weil die Heiligen Schriften die Lehren Christi darlegen, bringen sie den Heiligen Geist mit sich, dessen Aufgabe es ist, Zeugnis zu geben vom Vater und vom Sohn. Deshalb können wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir uns in die Schriften vertiefen. Natürlich wird Heilige Schrift überhaupt erst durch den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Geist kann Ihnen und mir deren Wahrheit bezeugen. Studieren Sie die Schriften aufmerksam und ganz bewusst. Sinnen Sie darüber nach und beten Sie darüber. Heilige Schriften sind Offenbarungen und sie bringen weitere Offenbarungen mit sich. Bedenken Sie, wie sehr wir gesegnet sind, die Bibel und etwa 900 weitere Seiten Heilige Schrift zu haben, nämlich das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die köstliche Perle. Dann bedenken Sie, dass des Weiteren die Worte, die von Propheten vom Heiligen Geist bewegt, in einem Rahmen wie diesem gesprochen werden und die der Herr als Heilige Schrift bezeichnet, uns fast ununterbrochen über Fernsehen, Radio, Internet, Satellit, CD, DVD und in gedruckter Form zufließen. Ich nehme an, dass im Laufe der Geschichte nie ein Volk mit einer solchen Fülle heiliger Schriften gesegnet war. Und nicht nur das, sondern jeder Mann, jede Frau und jedes Kind können ihr eigenes Exemplar dieser heiligen Texte besitzen und lesen, meist in ihrer eigenen Sprache. Wie unglaublich muss den Menschen in den Tagen William Tyndales und den Heiligen früherer Evangeliumszeiten so etwas erschienen sein. Gewiss teilt der Herr uns durch diesen Segnungen mit, dass es für uns wichtiger ist, als in irgendeiner früheren Zeit, dass wir beständig auf die Heiligen Schriften zurückgreifen. Mögen wir uns fortwährend an den Worten Christi weiden, und die uns alles sagen, was wir tun sollen. Ich habe die Heiligen Schriften studiert und darüber nachgedacht, und in dieser Osterzeit gebe ich Ihnen Zeugnis vom Vater und vom Sohn, so wie sie uns in den Heiligen Schriften offenbart werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam "Wir danken, o Gott, für den Propheten", Nummer 11 im deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran sprechen Elder Koichi Aoyago und Elder Bruce A. Carlson von den 70ern zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 180th.
Dies ist die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
My brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin zutiefst dankbar für die Gelegenheit, bei dieser Konferenz zu sprechen. Ich bin dankbar für Präsident Thomas S. Monson und bezeuge, dass er ein Prophet des lebendigen Herrn ist. Ich bin tief beeindruckt von dem wunderbaren Beispiel, das er uns gibt. Er hat sein Leben damit zugebracht, anderen zu helfen und sie zu retten. Wir leben in einer Zeit, in der viele von Schicksalsschlägen heimgesucht werden und angesichts der verheerenden Folgen von Erdbeben, Tsunamis, Wirbelstürmen und anderen Naturkatastrophen hilfsbedürftig sind. Die Kirche lässt den Betroffenen humanitäre Hilfe zukommen. Die Mitglieder der Kirche zahlen treu, jeden Monat, großzügig ihr Fastopfer und tun von Liebe motiviert Gutes. Sie strecken buchstäblich helfend die Hand aus auf die Weise des Herrn. Sie befolgen das Gebot des Herrn in allem, der Armen und der Bedürftigen, der Kranken und der Bedrängten zu gedenken. Denn wer das nicht tut, der ist nicht mein Jünger. Heute möchte ich über die Hände sprechen, die in geistiger Hinsicht helfen und retten. Es ist wahrlich Gottes Werk und Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Viele Menschen in unserer Umgebung brauchen geistigen Beistand. Indem wir weniger aktiven Mitgliedern, Familien, von denen nicht alle der Kirche angehören und denen, die nicht unseres Glaubens sind, rettend die Hand entgegenstrecken, laden wir alle Menschen ein, zu Christus zu kommen. Als Neubekehrter habe ich durch die helfende Hand eines treuen Mitglieds der Kirche geistige Rettung erfahren. Ich bin in Matsumoto in Japan aufgewachsen, ganz in der Nähe von Nagano, wo die Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden. Meine Heimatstadt sieht ziemlich genauso aus wie Salt Lake City. Sie liegt in einem Tal, umgeben von schönen Bergen. Als ich 17 Jahre alt war, begegnete ich zwei amerikanischen Missionaren, Elder Carter und Elder Hayashi. Obwohl wir altersmäßig nur 2-3 Jahre auseinander lagen, hatten die Missionare etwas Wunderbares an sich, was ich nie zuvor verspürt hatte. Sie waren fleißig, fröhlich und voller Liebe und Licht. Ich war von ihren Eigenschaften tief beeindruckt und wollte wie sie werden. Ich hörte mir ihre Botschaft an und beschloss, mich taufen zu lassen. Meine Eltern waren Buddhisten und ganz und gar gegen meine Taufe. Dank der Hilfe der Missionare und des Herrn gaben sie jedoch auf wundersame Weise ihr Einverständnis und so wurde ich getauft. Im folgenden Jahr schrieb ich mich an der Universität in Yokohama ein. Ich lebte allein, weit weg von zu Hause und den Menschen, die ich kannte. Ich war einsam und so entfernte ich mich von der Kirche. Eines Tages erhielt ich eine Postkarte von einem Mitglied der Kirche aus meiner Heimat. Diese Schwester schrieb, dass sie erfahren hatte, dass ich nicht in die Kirche ging, zitierte eine Schriftstelle und lud mich ein, wieder in die Kirche zu gehen. Die Worte der Schriftstelle hatten eine große Wirkung auf mich. Dadurch wurde mir klar, dass ich vielleicht etwas Wichtiges aufgegeben hatte. Viele Tage dachte ich darüber nach und rang mit mir. Außerdem dachte ich an eine Verheißung, die mir die Missionare gemacht hatten. Wenn Sie das Buch Mormon lesen und innig beten und fragen, ob die Verheißung in Moroni wahr ist, dann werden Sie die Wahrheit durch die Macht des Heiligen Geistes wissen. Mir wurde klar, dass ich nicht von ganzem Herzen betete, und beschloss, das zu tun. Eines Morgens wachte ich früh auf, kniete mich in meinem kleinen Zimmer nieder und betete aufrichtig. Zu meiner Überraschung strömte die Bestätigung durch den Heiligen Geist wie verheißen auf mich herab. Mein Herz brannte, mein Körper zitterte und ich war von Freude erfüllt.
Durch die Macht des Heiligen Geistes erfuhr ich, dass Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus leben und dass sie Joseph Smith wahrhaftig erschienen sind. Im Herzen fasste ich den festen Vorsatz, umzukehren und Jesus Christus bis an mein Lebensende treu nachzufolgen. Dieses geistige Erlebnis hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich beschloss aus Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und dem Mitglied der Kirche, das mich gerettet hatte, eine Mission zu erfüllen. Nach meiner Mission wurde ich im Tempel an eine wundervolle junge Frau gesiegelt. Wir sind mit 4 Kindern gesegnet. Nicht aus Zufall ist es dieselbe, die mich gerettet hat, indem sie mir vor vielen Jahren eine Postkarte an mein einsames Zimmer in Yokohama geschickt hat. Der Psalmist hat gesagt, ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Ich weiß, dass viele von ihnen im Verborgenen jeden Tag liebevoll und rettend die Hand ausstrecken. FHV-Schwestern statten regelmäßig Besuche ab und stärken über die Jahre den Glauben vieler Menschen. Ich denke auch an einen Bischof, der häufig die Witwen und Witwer seiner Gemeinde besucht hat. Das führte er auch nach seiner Entlassung jahrelang so fort. Ich kenne einen Priestertumsführer, der sich für einen jungen Mann Zeit nimmt, der seinen Vater verloren hat. Er unternimmt etwas mit ihm, lehrt ihn das Evangelium und gibt ihm Ratschläge, wie sein Vater es getan hätte. Eine andere Familie hat Freude daran, anderen vom Evangelium zu erzählen. Die Eltern und Kinder geben allen, mit denen sie zu tun haben, Zeugnis und sind bei vielen gern gesehen. Im Rahmen eines PV-Projekts wirft meine 5-jährige Enkeltochter ein Maiskorn immer dann in eine große Glasflasche, wenn sie etwas Gutes getan hat. Sie versucht jeden Tag etwas Gutes zu tun und singt mit lauter Stimme dieses PV-Lied. Folgt dem Propheten, folgt dem Propheten, folgt dem Propheten. Er kennt den Weg. Mir fehlt die Zeit, Ihnen von all dem Guten zu erzählen, was ich die Mitglieder tun sehe. Sie befolgen den Ratschlag des Propheten, nicht aus Pflichtgefühl oder Verantwortungsbewusstsein, sondern aus eigenem Antrieb, im Verborgenen und voller Freude. Manchmal meinen wir, wir seien schwach und uns fehle die Kraft, andere zu retten. Doch der Herr erinnert uns, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich schließe mit einem Zitat von Präsident Thomas S. Monson. Brüder und Schwestern, wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen. Seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Fremde. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde. Und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf jeden von uns angewiesen. Mögen wir dem Ratschlag und Beispiel des Propheten folgen und jeden Tag nach denen Ausschau halten, die in Not sind, damit wir die Hände des Herrn sein können, durch die er seinen Kindern hilft und sie rettet. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Man erzählt die Geschichte von 2 Frischluftenthusiasten, die ein kleines Flugzeug mieteten, das sie zu ihrer alljährlichen Angeltour an einen abgelegenen See fliegen sollte. Nach ihrem erfolgreichen Ausflug kam der Pilot zurück, um sie abzuholen. Schnell informierte er jedoch die Angler, dass sein kleines Flugzeug nicht sie und ihre Ausrüstung und das zusätzliche Gewicht der von ihnen gefangenen Fische tragen könnte. Ein zweiter Flug sei erforderlich. Die Sportsmänner hatten kein Interesse, einen zweiten Flug zu bezahlen, nachdem sie versprochen hatten, alles dicht zu packen, und nach einer kleinen Bonuszahlung war der Pilot schließlich widerwillig bereit, den Flug zu wagen. Die Angler grinsten verschmitzt, als er den Flieger in die Luft zwang. Sekunden später jedoch stockte das Flugzeug und vollzog an einer großen, flachen, sumpfigen Stelle am Ende des Sees eine Bruchlandung. Das Flugzeug war abgewürgt worden, als es aus einem bekannten Phänomen, dem Bodeneffekt, herausflog. Der Bodeneffekt gibt einem Flugzeug zusätzlichen Auftrieb, da die Luft zwischen den Flügeln und der Erdoberfläche verdichtet wird. In diesem Fall muss das Flugzeug, als es sich langsam über den Bodeneffekt erhob, aus eigenem Auftrieb und eigener Kraft fliegen, was aber nicht möglich war. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Und nachdem sie sich wieder gesammelt hatten, fragte einer der Angler den anderen, was passiert? Der zweite antwortete, wir sind beim Start abgestürzt, etwa 100 Meter entfernt von der Absturzstelle im letzten Jahr. Wie die beiden Sportsmänner glaubten wir mitunter, dass es einen einfacheren Weg, eine Abkürzung oder eine Abwandlung der Gebote des Herrn geben muss, die unserer persönlichen Lebenslage entgegenkommen. Bei derlei Gedanken bleibt unberücksichtigt, dass Gott uns segnet, wenn wir seinen Gesetzen strikt gehorchen, dass es auch zu vorhersehbaren Konsequenzen führt, wenn wir es versäumen. Als Präsident Harold Billy als Präsident der Kirche bestätigt wurde, sagte er, die Sicherheit der Kirche beruht darauf, dass die Mitglieder die Gebote halten. Wenn sie die Gebote halten, werden Segnungen folgen. Normalerweise möchten wir ein Gebot dann nicht befolgen, wenn wir erstens uns überzeugt haben, dass es für uns nicht gilt, zweitens nicht glauben, dass es wichtig ist, oder drittens sicher sind, dass es zu schwer zu befolgen ist. Erstens, in den letzten Jahren der Regierung König Salomos sagte ihm ein Prophet, ich werde dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Kurze Zeit später erkannte der Prophet Ahija in Jerobeam diesen Knecht, einen tüchtigen Mann, den Salomo zum Aufseher über alle frohen Arbeiten des Hauses Josef gemacht hatte. Jerobeams Pflichten verlangten von ihm, dass er sich vom Gebirge Ephraim, wo er wohnte, in die Hauptstadt Jerusalem begab. Auf einer dieser Reisen begegnete der Prophet ihm auf dem Weg und prophezeite, ich gebe dir 10 Stämme. Er wies Jerobeam auch an, wenn du nun auf meinen Wegen gehst, wenn du meine Gebote und Befehle befolgst, dann werde ich mit dir sein und dir Israel übergeben. Als Salomo von Ahijas Prophezeiung hörte, fürchtete er Jerobeam und verbannte ihn nach Ägypten. Nach Salomos Tod kehrte Jerobeam aus dem Exil in den nördlichen Teil Israels zurück und führte von da an die 10 Nordstämme. Jerobeams Plan zur Regierung des Reiches wies jedoch eine Mischung aus Gut und Böse auf. Er baute Sichem als Hauptstadt des Reiches aus, eine Stadt, die große religiöse Bedeutung für sein Volk hatte. Doch leider führte er den Gottesdienst satanische Rituale ein. Jerobeam redete sich selbst ein, dass einige von Gottes Geboten für ihn nicht galten. Infolge seiner Taten wurden all seine Nachkommen ausgerottet. Und wegen der heidnischen Bräuche, die er bei ihren heiligen Handlungen eingeführt hatte, wurden die 10 Stämme Israel schließlich aus ihrem Erbteil vertrieben. Genauso wie das passiert, wenn man den Bodeneffekt wenn man wegen des Bodeneffekts abhebt, aber mehr Gewicht hat, als die Tragfläche tragen können, führt dies genauso zu verheerenden Folgen, wie uns das teilweise oder selektive Befolgen der Gesetze Gottes. Zweitens, Jahrzehnte später zog Naaman, ein syrischer Kriegsheld, ein tapferer Mann, von seinem Heimatland nach Juda, wo er sich an den König Joram wandte, um vom Aussatz geheilt zu werden. Naaman wurde zum Propheten Elisha geschickt. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, geh und wasch dich 7-mal im Jordan und du wirst rein. Trotz dieser prophetischen Verheißung, dass er geheilt werde, war Naaman beleidigt, dass Elisha ihn nicht persönlich begrüßte. Noch mehr kränkte ihn die Anweisung des Propheten, sich 7-mal in dem unbedeutenden, schlammigen Jordan zu waschen. Sein Stolz verlangte nach etwas, was erstaunlicher und bedeutender war. Etwas, was seinem Ansehen und Stand in der Gesellschaft und unter dem Volk entsprach. Glücklicherweise überzeugten Naamans Diener ihn, dass er ungeachtet dessen, was der Prophet ihm aufgetragen hatte, Segnung vom Herrn empfangen würde, wenn er gehorchte. Naaman wusch sich wie angewiesen im Jordan. Aufgrund seines Gehorsams wurde er vom Aussatz geheilt. Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn, wie wichtig oder unbedeutend sie uns auch erscheinen mögen, bringt sicher die vom Herrn verheißenen Segnungen mit sich. Drittens. Der Prophet Lehi folgte dem Gebot des Herrn und führte seine Familie in die Wildnis. In den ersten Wochen der Reise wies Lehi seine ältesten Söhne Laman und Lemuel an, fest und standhaft und unverrückbar im Halten der Gebote des Herrn zu sein. Als jedoch der prophetische Auftrag gegeben wurde, nach Jerusalem zurückzukehren und die Messingplatten zu holen, die die Aufzeichnungen der Juden enthielten, rebellierten die zwei ältesten Söhne und sagten, es sei schwer. Ungeachtet dessen, dass seine Brüder murrten, hatte Nephi Glauben und war den Geboten des Herrn gehorsam, was dazu führte, dass er die Messingplatten erlangte. Ein Volk wurde gegründet, eine Sprache erhalten und das Evangelium Jesu Christi wurde an kommende Generationen weitergegeben. Hin und wieder mögen wir uns einreden, dass der Herr unseren Ungehorsam verstehen wird, weil es aufgrund unserer besonderen Lebensumstände schwierig, peinlich oder sogar schmerzhaft sei, seine Gesetze zu befolgen. Ungeachtet dessen, wie gewaltig die Aufgabe zu sein scheint, bringt treuer Gehorsam jedoch die Führung, den Beistand und den Frieden des Herrn mit sich. Der Prophet Joseph Smith bat den Herrn zweimal, ob ein einflussreicher Freund Martin Harris die ersten 116 handgeschriebenen Seiten übersetzten Materials aus dem Buch Lehi vom Harmony in Pennsylvania nach Palmyra mitnehmen könne. Jedes Mal gab der Herr Joseph den Rat, Mr. Harris das Manuskript nicht anzuvertrauen. Harris wollte das übersetzte Material als Beweismittel verwenden, um seinen Bekanntenkreis davon abzuhalten, Gerüchte über ihn und seine Freundschaft zu Joseph Smith zu verbreiten. Bei der dritten Anfrage gab der Herr Joseph dringender Bitte statt. Harris verlor das Manuskript, woraufhin dem Propheten Joseph Smith die Platten für längere Zeit genommen wurde. Diese schmerzliche Lehre führte dazu, dass der Prophet Joseph sagte, ich habe mir dies zur Regel gemacht, wenn der Herr gebietet, dann tu es. Dann, das kann und muss auch unsere Regel sein. Die Antwort des Herrn ist gewiss, wenn wir seine Gebote halten. Er hat uns verheißen, wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben. Überdies hat er uns darauf hingewiesen, ich, der Herr, bin barmherzig und gnädig zu denen, die mich fürchten. Und es freut mich, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen. Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn gibt uns Vertrauen in den Weg, den wir gewählt haben, die Führung des Herrn bei dem, was wir tun und die Möglichkeit, wie unser Retter Jesus Christus zu werden und zu unserem Vater zurückzukehren. Ich bete darum, dass wir uns jeden Tag bemühen, den Gesetzen, heiligen Handlungen und Geboten des Evangeliums Jesu Christi gehorsamer zu sein, damit der Herr uns noch reichlicher segnen kann. Ich bezeuge, dass Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes die Segnung des Himmels herabbringt, dass unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus leben, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist und dass Präsident Thomas S. Monson der Prophet des Herrn für unsere Zeit ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich war vor kurzem mit dem Auto unterwegs, als ein Gewitter heraufzog und der Regen auf die Windschutzscheibe prasselte. Am Straßenrand stand ein elektrisches Schild mit der rechtzeitigen Warnung: Vorsicht, Straße überschwemmt. Die Straße, auf der ich mich befand, wirkte durchaus sicher. Durch diese wichtige Information konnte ich mich jedoch auf eine mögliche Gefahr vorbereiten, die ich nicht erwartet hatte und noch nicht sehen konnte. Auf dem Weg zu meinem Ziel verlangsamte ich das Tempo und achtete sorgsam auf weitere Warnschilder. Ein frühes Warnschild finden wir in vielen Bereichen unseres Lebens. Beispielsweise kann Fieber das erste Symptom einer Krankheit sein. Anhand verschiedener Anzeichen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt kann man künftige Trends in der regionalen und nationalen Wirtschaft vorhersagen. Und je nachdem, wo auf der Welt wir wohnen, erhalten wir Warnungen vor Lawinen, Hurricanes, Tsunamis, Tornados oder Winterstürmen. Wir sind auch gesegnet, weil wir frühe geistige Warnzeichen erhalten, die uns schützen und uns den Weg weisen. Denken Sie daran, wie Noach vor etwas gewarnt wurde, was noch nicht sichtbar war, und er eine Arche zur Rettung seiner Familie baute. Lehi erhielt die Warnung, Jerusalem zu verlassen und mit seiner Familie in die Wildnis zu ziehen, da die Menschen, denen er Umkehr gepredigt hatte, ihn umbringen wollten. Auch der Heiland selbst wurde dank der Warnung eines Engels gerettet. Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Achten Sie auf die Wortwahl, die der Herr in dieser Offenbarung verwendet, die als das Wort der Weisheit bekannt ist. Infolge der Schlechtigkeit und der bösen Absichten, die im Herzen von verschwörerischen Menschen in den letzten Tagen vorhanden sind und sein werden, habe ich euch gewarnt und warne euch im Voraus, indem ich euch durch Offenbarung dieses Wort der Weisheit gebe. Eine geistige Warnung, Brüder und Schwestern, soll uns veranlassen, vermehrt wachsam zu sein. Wir leben an einem Tag des Warnens. Und da wir gewarnt worden sind und noch werden, müssen wir, wie der Apostel Paulus mahnt, wachsam sein und ausharren. Ich bete um die Führung des Geistes, wenn ich nun über ein System frühzeitiger geistiger Warnungen spreche, das den Eltern in Zion helfen kann, in Bezug auf ihre Kinder wachsam und achtsam zu sein. Dieses System frühzeitiger Warnung gilt für Kinder jedes Alters und besteht aus drei grundlegenden Elementen. Erstens, lesen Sie mit Ihren Kindern im Buch Mormon und sprechen Sie darüber. Zweitens, geben Sie Ihren Kindern spontan Zeugnis von den Evangeliumswahrheiten. Drittens, ermuntern Sie Ihre Kinder, die ja das Evangelium lernen, für sich selbst zu handeln und nicht nur auf sich einwirken zu lassen. Eltern, die sich gewissenhaft daran halten, werden gesegnet, frühzeitig zu erkennen, wenn ihre Kinder geistig wachsen oder Schwierigkeiten haben. Sie sind dann besser darauf vorbereitet, Inspiration zu empfangen, um ihre Kinder zu stärken und ihnen zu helfen. Erstens, im Buch Mormon lesen und darüber sprechen. Das Buch Mormon enthält die Fülle des Evangeliums des Erretters. Und es ist das einzige Buch, von dem der Herr selbst bezeugt hat, dass es wahr ist. Das Buch Mormon ist wahrhaft der Schlussstein unserer Religion. Die überzeugende und bekehrende Macht des Buches Mormon kommt zum einen dadurch, dass der Herr Jesus Christus im Mittelpunkt steht, zum anderen von der inspirierten Klarheit und Deutlichkeit der darin enthaltenen Lehren. Nephi hat gesagt, meine Seele erfreut sich an Klarheit für mein Volk, damit es lernen kann. Das englische Ursprungswort für klar kann auch einfach und gewöhnlich bedeuten, heißt in diesem Vers jedoch, dass etwas deutlich und leicht verstanden wird. Das Buch Mormon ist das richtigste aller Bücher auf Erden, weil in seinem Mittelpunkt die Wahrheit steht, nämlich Jesus Christus, und weil es all das Klare und Kostbare wiederherstellt, was vom wahren Evangelium hinweggenommen wurde. Das einzigartige Zusammenspiel dieser beiden Elemente, der Erretter im Mittelpunkt und die Klarheit der Lehren, führt machtvoll zum bestätigenden Zeugnis durch das dritte Mitglied der Gottheit, den Heiligen Geist. Daher werden durch das Buch Mormon Geist und Herz des Lesers angesprochen, wie von keiner anderen Heiligen Schrift. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, wenn man sich an die Weisungen des Buches Mormon halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Wenn wir regelmäßig im Buch Mormon lesen und darüber sprechen, empfangen wir die Kraft, Versuchung zu widerstehen und Liebe innerhalb der Familie zu entwickeln. Und Gespräche über die Lehren und Grundsätze im Buch Mormon bieten den Eltern die Gelegenheit, ihre Kinder zu beobachten, ihnen zuzuhören und von ihnen zu lernen und sie zu unterweisen. Kinder in jedem Alter, sogar Kleinkinder, können den besonderen Geist verspüren, den das Buch Mormon vermittelt. Vielleicht verstehen Kinder nicht jedes Wort und jede Geschichte, aber sie können gewiss einen vertrauten Geist spüren. Die Fragen, die ein Kind stellt, das, was ihm auffällt, und das Gespräch, das sich daraus entwickelt, können bedeutende frühzeitige geistige Warnzeichen zutage bringen. Wichtig dabei ist, dass Eltern durch ein solches Gespräch erkennen können, was ihr Kind über die Wahrheiten in dieser Heiligen Schrift lernt, denkt und empfindet und auch mit welchen Schwierigkeiten es zu kämpfen hat. Zweitens, spontan Zeugnis geben. Ein Zeugnis ist die auf der Bestätigung durch den Heiligen Geist beruhende eigene Erkenntnis, dass gewisse Tatsachen von ewiger Bedeutung wahr sind. Der Heilige Geist ist der Bote des Vaters und des Sohnes. Er lehrt und führt uns in alle Wahrheit. So können wir durch die Macht des Heiligen Geistes von allem wissen, ob es wahr ist. Die Erkenntnis und geistige Überzeugung, die wir vom Heiligen Geist empfangen, sind das Ergebnis von Offenbarung. Um nach diesen Segnungen zu trachten und sie zu erlangen, sind ein aufrichtiges Herz, wirklicher Vorsatz und Glauben an Christus erforderlich. Mit einem eigenen Zeugnis gehen auch Rechenschaftspflicht und Verantwortung einher. Eltern müssen wachsam und geistig aufmerksam sein, um spontane Gelegenheiten nutzen zu können, ihren Kindern Zeugnis zu geben. Diese Gelegenheiten brauchen nicht geplant, angesetzt oder schriftlich vorbereitet werden. Je weniger man es reglementiert, so Zeugnis zu geben, desto eher kann man erbauen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Beispielsweise kann ein ganz normales Gespräch beim Abendessen der ideale Zeitpunkt für die Eltern sein, zu berichten und Zeugnis zu geben, wie sie während des Tages bei ihren ganz normalen Tätigkeiten konkret gesegnet wurden. Ein Zeugnis muss auch nicht immer mit den Worten »Ich gebe dir Zeugnis« beginnen. Man kann auf ganz einfache Weise Zeugnis geben, zum Beispiel »Ich weiß, dass ich heute auf der Arbeit inspiriert wurde« oder »Die Wahrheit in dieser Schriftstelle war mir schon immer eine machtvolle Quelle der Führung«. Eine ähnliche Gelegenheit, Zeugnis zu geben, ergibt sich vielleicht, wenn man, während man gemeinsam im Auto oder Bus unterwegs ist oder zu einem anderen von vielen möglichen Zeitpunkten. Wie ein Kind auf ein Zeugnis reagiert, das aus dem Stegreif kommt, und wie eifrig oder zögerlich es das aufnimmt, ist eine wirksame Quelle für frühzeitige geistige Warnzeichen. Wie ein Kind sich dazu äußert, was es vor kurzem beim gemeinsamen Schriftstudium mit der Familie gelernt hat, oder wenn es offen Zweifel an einem Grundsatz oder Brauch des Evangeliums äußert, ist das sehr aufschlussreich und Eltern können besser verstehen, was das Kind beschäftigt und was es braucht. Ein solches Gespräch, besonders wenn die Eltern genauso bereitwillig zuhören wie reden, fördert eine freundliche und sichere Atmosphäre zu Hause und ermutigt dazu, weiterhin miteinander über schwierige Themen zu sprechen. Drittens, Kinder ermutigen, für sich selbst zu handeln. Alles, was Gott erschaffen hat, ist unterteilt in das, was handelt, und das, worauf eingewirkt wird. Als Kinder des himmlischen Vaters sind wir mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit gesegnet, der Fähigkeit und Macht, selbstständig zu handeln. Aufgrund unserer Entscheidungsfreiheit sind wir diejenigen, die in erster Linie handeln müssen, und nicht bloß auf sich einwirken lassen dürfen. Insbesondere dann, wenn wir nach Wissen trachten durch Studium und auch durch Glauben. Wenn wir das Evangelium lernen, sollen wir das Wort nicht nur anhören, sondern danach handeln. Unser Herz öffnet sich dem Einfluss des Heiligen Geistes, wenn wir die Entscheidungsfreiheit auf rechte Weise und in Einklang mit den richtigen Grundsätzen ausüben. Und wir so für seine Macht empfänglich sind, die uns lehrt und Zeugnis gibt. Eltern haben die heilige Aufgabe, ihren Kindern zu helfen, für sich selbst zu handeln, durch Glauben nach Wissen zu trachten. Brüder und Schwestern, ein Kind ist niemals zu jung, um auf diese Weise etwas zu lernen. Gibt man jemandem einen Fisch, dann hat er eine Mahlzeit. Bringt man ihm jedoch das Fischen bei, hat er sein Leben lang genug Nahrung. Als Eltern und Evangeliumslehrer haben wir nicht die Aufgabe, Fische zu verteilen, sondern unseren Kindern zu helfen, dass sie fischen lernen und geistig gesehen standhaft werden. Dieses wichtige Ziel wird am besten dadurch erreicht, dass wir unsere Kinder ermutigen, im Einklang mit richtigen Grundsätzen zu handeln, dass wir ihnen helfen, durch Tun zu lernen. Diese Art des Lernens erfordert geistige, intellektuelle und körperliche Anstrengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Kinder, die das Evangelium lernen, dazu zu ermuntern, für sich selbst zu handeln und nicht nur auf sich einwirken zu lassen, hat zur Grundlage, dass man innerhalb der Familie im Buch Mormon liest und darüber spricht und spontan Zeugnis gibt. Stellen Sie sich einen Familienabend vor, bei dem man die Kinder bittet und es sogar erwartet, dass sie Fragen vorbereiten über das, was sie im Buch Mormon gelesen und gelernt haben. Oder über ein Thema, das man kürzlich in der Familie in einem Gespräch über das Evangelium oder in einem spontanen Zeugnis betont hat. Stellen Sie sich nun vor, dass die Kinder Fragen stellen, auf die ihre Eltern nicht adäquat vorbereitet sind, um sie zu beantworten. Einige Eltern mögen sich bei dem Gedanken unwohl fühlen, einen so unstrukturierten Familienabend durchzuführen. Der beste Familienabend ist jedoch nicht unbedingt das Ergebnis sorgsam vorbereiteter, käuflich erworbener oder aus dem Internet heruntergeladener Anleitungen. Es ist eine herrliche Gelegenheit für die Familie, gemeinsam in den Heiligen Schriften zu forschen, durch Studium und durch Glauben nach Wissen zu trachten und vom Heiligen Geist unterwiesen zu werden. Denn der Prediger war nicht besser als der Hörer und der Lehrer war um nichts besser als der Lernende. Und sie arbeiteten alle, ein jeder gemäß seiner Kraft. Fragen wir uns, helfen wir unseren Kindern, für sich selbst zu handeln und durch Studium und Glauben nach Wissen zu trachten? Oder haben wir ihnen beigebracht, darauf zu warten, dass sie unterwiesen werden und auf sie eingewirkt wird? Geben wir als Eltern unseren Kindern in erster Linie das Gegenstück von geistigem Fisch als Nahrung oder helfen wir ihnen kontinuierlich, selbstständig zu handeln und zu lernen und standhaft und unverrückbar zu sein? Helfen wir unseren Kindern, voll Eifer zu bitten, zu suchen und anzuklopfen? Die geistigen Erkenntnisse, die Sie und ich empfangen haben und die uns im Herzen als wahr bestätigt wurden, lassen sich einfach nicht an unsere Kinder weitergeben. Das Lehrgeld muss bezahlt werden, indem man eifrig durch Studium und auch durch Glauben lernt, damit man selbst diese Erkenntnis erlangt. Nur auf diesem Weg kann man das, was man im Verstand weiß, auch im Herzen fühlen. Nur auf diesem Weg kann ein Kind aufhören, sich auf die geistige Erkenntnis und Erfahrung der Eltern und anderer Erwachsener zu verlassen und stattdessen diese Segnung für sich selbst in Anspruch nehmen. Nur auf diesem Weg sind unsere Kinder auf die Schwierigkeiten des Erdenlebens geistig vorbereitet. Ich gebe Zeugnis, dass Eltern, die kontinuierlich mit ihren Kindern im Buch Mormon lesen und darüber sprechen, ihren Kindern spontan Zeugnis geben und ihre Kinder, die das Evangelium lernen, dazu ermuntern, für sich selbst zu handeln und nicht nur auf sich einwirken zu lassen, mit Augen gesegnet sein werden, die weit sehen können, und mit Ohren, die den Schall des Horns hören. Wenn Sie diese drei heiligen Gewohnheiten pflegen, empfangen Sie geistiges Urteilsvermögen und Inspiration und sind ein Wächter auf dem Turm ihrer Familie. Sie sind wachsam und harren aus, zum Nutzen ihrer Familie und ihrer Nachkommen. Dies verheiße und bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor vom Religionsinstitut in Orem für die schöne Musik, die er uns heute Nachmittag dargeboten hat, und allen, die bei dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach seinen Worten singt der Chor »Näher, mein Gott, zu dir«. Nach dem Lied spricht Elder Craig C. Christensen von den 70ern das Schlussgebet.
Als meine Frau und ich neulich auf einem weit entfernten Flughafen von Bord gingen, wurden wir von drei hübschen jungen Frauen begrüßt, die im selben Flugzeug gewesen waren. Sie stellten sich als Mitglieder der Kirche vor, was nicht allzu überraschend war, da jemand, der nicht unserem Glauben angehört, für gewöhnlich nicht am Flughafen auf uns zugeeilt kommt. Der weitere Gesprächsverlauf war unerwartet. Schon bald erzählten die drei Frauen unter Tränen, dass sie alle erst kürzlich geschieden wurden. In jedem Fall war der Mann untreu gewesen und in jedem Fall war die Entfremdung und die Übertretung daraus erwachsen, dass der Mann der Anziehungskraft der Pornografie erlegen war. Mit dieser schonungslosen Einleitung zu meiner heutigen Botschaft geht es mir ähnlich wie Jakob, der vor Alters sagte, es schmerzt mich, dass ich so rückhaltlos sprechen muss vor denjenigen, deren Gefühle vielfach überaus zart und keusch und empfindsam sind. Wir müssen allerdings rückhaltlos sein. Vielleicht lag es daran, dass sich der Vater oder auch der Großvater in mir regte, aber die Tränen in den Augen dieser jungen Frauen rührten auch mich zu Tränen. Und die Fragen, die sie stellten, ließen mich selbst Fragen zurück. Warum gibt es um uns herum so viel sittlichen Niedergang? Und warum fallen ihm so viele einzelne Menschen und Familien zum Opfer und tragen tiefe Wunden davon? Natürlich kannte ich die Antwort auf meine Frage zumindest teilweise schon. Fast jeden Tag werden wir alle von Unsittlichkeit in irgendeiner Form attackiert, die von überall her auf uns einströmt. Die dunklere Seite der Film-, Fernseh- und Musikbranche versteigt sich immer mehr auf anstößige Sprache und sexuelles Fehlverhalten. Traurigerweise könnte derselbe Computer und der Internetdienst, mit dem ich genealogische Forschung betreiben und die Namen von Vorfahren für den Tempel vorbereiten kann, meinen Kindern oder Enkeln, wenn da keine Filter oder Sperren wären, Zugang zu Inhalten übelster Sorte verschaffen, die ihrem Gemüt gewaltige, dauerhafte Schäden zufügen würden. Denken Sie daran, dass diese jungen Ehefrauen sagten, die Untreue ihres Mannes hätte mit der Anziehungskraft der Pornografie ihren Anfang genommen. Unmoralisches Tun ist jedoch ein Problem, das nicht nur Männer und Ehemänner zur Sünde verleitet. Die Gefährdung, die nur ein Mausklick entfernt ist, und hierzu gehört auch, was bei virtuellen Begegnungen in einem Chatraum geschehen kann, ist für jeden gleich, für Mann und Frau, alt und jung, Verheiratete und Alleinstehende. Und nur um sicherzustellen, dass die Versuchung immer leichter zugänglich wird, ist der Widersacher eifrig damit beschäftigt, all dies auch auf Mobiltelefone, Videospiele und iPods auszuweiten. Wenn wir davon ablassen, an den Ästen dieses Problems herumzusägen und stattdessen die Axt direkt an die Wurzel des Baums legen, werden wir kaum überrascht sein, dass sich hier die Lust verbirgt. Lust ist ein unappetitliches Wort und sicherlich kein reizvolles Thema für eine Ansprache. Aber es gibt gute Gründe dafür, warum sie manchmal als die tödlichste der sieben Todsünden überliefert ist. Warum ist die Lust eine Todsünde? Neben dem absolut zerstörerischen Einfluss, den sie auf unsere Seele hat, weil sie den Geist vertreibt, ist sie, wie ich meine, deswegen eine Sünde, weil sie die höchste und heiligste Beziehung, die Gott fürs irdische Leben vorsieht, besudelt, nämlich die Liebe, die Mann und Frau füreinander empfinden und den Wunsch, den dieses Paar hegt, Kinder zu bekommen, und zwar in einer Familie, die für immer Bestand haben soll. Jemand hat einmal gesagt, dass zur wahren Liebe die Vorstellung von etwas Dauerhaftem gehören muss. Wahre Liebe bleibt bestehen. Lust hingegen verändert sich so schnell, wie man eine Seite mit pornografischem Inhalt umblättern oder ein weiteres potenzielles Objekt zur Befriedigung, sei es männlich oder weiblich, anpeilen kann. Wahre Liebe macht uns ganz euphorisch. So ergeht es mit mir, mit meiner Frau. Wir erzählen es überall herum. Lust dagegen geht mit Scham und Heimlichtuerei einher und sucht fast krankhaft das Verborgene. Je später und dunkler es ist, desto besser. Für alle Fälle wird das Türschloss zweifach verriegelt. Liebe bringt uns ganz von selbst dazu, uns Gott und unseren Mitmenschen zuzuwenden. Demgegenüber ist Lust alles andere als gottgefällig und schwelgt in Hemmungslosigkeit. Die Liebe kommt einem mit offenen Armen und großmütigem Herzen entgegen. Lust jedoch kann nur mit offener Begierde aufwarten. Dies sind nur einige der Gründe, weshalb es so zerstörerisch ist, die wahre Bedeutung der Liebe zu entwürdigen. Sei es in der Vorstellung oder mit einem anderen Menschen. Lust zerstört das, was nach unserem Glauben an Gott am wichtigsten ist, nämlich den Glauben an diejenigen, die wir lieben. Sie erschüttert die Säulen des Vertrauens, auf denen die jetzige oder zukünftige Liebe ruht, und es dauert sehr lange, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es einmal verloren gegangen ist. Geht das alles so weiter, gleich ob es sich um jemand aus der eigenen Familie oder um Menschen handelt, die in der Öffentlichkeit stehen, wie etwa gewählte Amtsträger, Wirtschaftsführer, Medienstars oder Sportgrößen, kann man bald an das Gebäude, das einst als Wohnstadt für eine sittlich verantwortungsvolle Gesellschaft gebaut wurde, ein Schild mit der Aufschrift hängen: Dieses Anwesen steht leer. Ob wir nun alleinstehend oder verheiratet, jung oder alt sind, sprechen wir doch kurz darüber, wie man sich gegen Versuchungen aller Art wappnen kann. Wir können vielleicht nicht alles beheben, woran die Gesellschaft leidet, aber sprechen wir über ein paar Maßnahmen, die jeder ergreifen kann. Fangen Sie als erstes damit an, dass Sie sich von Menschen, Gegenständen und Gelegenheiten fernhalten, die Ihnen schaden können. Jemand, der gegen die Alkoholsucht ankämpft, weiß, dass die durch Nähe ausgeübte Anziehungskraft fatal sein kann. Das trifft auch auf Fragen der Sittlichkeit zu. So wie Josef einst in der Gegenwart von Potiphas Frau, sollten Sie einfach weglaufen, und zwar so weit weg von der verführerischen Sache oder Person, wie Sie nur können. Und bitte, wenn Sie dem Schauplatz der Versuchung entfliehen, hinterlassen Sie keine Nachsendeadresse. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass jemand, der an eine zerstörerische Gewohnheit oder Abhängigkeit gekettet ist, sich irgendwann nicht mehr selbst helfen kann, sondern auf Hilfe angewiesen ist. Das kann auch Sie betreffen. Bemühen Sie sich um diese Hilfe und nehmen Sie sie an. Reden Sie mit Ihrem Bischof, befolgen Sie seinen Rat. Nehmen Sie die Angebote des Familiendienstes, der Kirche in Anspruch oder suchen Sie anderswo geeignete professionelle Hilfe. Bitten Sie darum, dass Engel Ihnen beistehen möge. Wir können auf dem Computer Filter einrichten und den festen Willen haben, unsere Neigung nicht nachzugehen. Doch bedenken Sie, dass wir nur mit Selbstbeherrschung alles im Griff haben können. Wenn sich eine anstößige Beziehung anzubahnen droht, brechen Sie sie ab. Vieles davon muss nicht von vornherein böser Natur sein. Aber es kann unser Urteilsvermögen und unsere Geistigkeit abstumpfen und zu etwas Bösem führen. Ein altes Sprichwort besagt, dass auch die weiteste Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Achten Sie also auf jeden Schritt. Heimlich, still und leise können unerwünschte Gedanken versuchen, wie Diebe in der Nacht in unseren Kopf zu gelangen. Doch wir müssen ihnen nicht schwungvoll die Tür öffnen, ihnen Kaffee und Kuchen anbieten und dann erzählen, wo das Tafelsilber steht. Kaffee sollten sie sowieso nicht anbieten. Werfen Sie die Ganoven hinaus. Ersetzen Sie unanständige Gedanken durch hoffnungsfrohe Bilder und schöne Erinnerungen. Malen Sie sich die Gesichter der Menschen aus, die Sie lieben. Und die fassungslos wären, wenn Sie sie im Stich ließen. Mehr als ein Mann wurde schon vor Sünde oder einer Dummheit bewahrt, indem er das Bild seiner Mutter, seiner Frau oder seines Kindes vor seinem inneren Auge sah, wie sie auf ihn warteten. Welche Gedanken sie auch im Herzen hegen, achten sie darauf, dass sie willkommen und geladene Gäste sind. Ein Dichter sagte einmal, lass deinen guten Willen deinen Verstand regieren. Pflegen Sie die Verbindung mit dem Geist des Herrn. Seien Sie dort, wo er zugegen ist. Achten Sie darauf, dass dies auch auf Ihr eigenes Zuhause zutrifft und sich in der Kunst, Musik und Literatur widerspiegelt, die man dort findet. Wenn Sie das Endowment empfangen haben, besuchen Sie den Tempel, so oft es Ihnen die Umstände erlauben. Vergessen Sie nicht, dass Sie im Tempel mit Gottes Macht ausgerüstet werden, Gottes Herrlichkeit rings um Sie gehüllt wird und Engel Verantwortung über Sie haben werden. Und wenn Sie den Tempel verlassen, denken Sie daran, die Symbole, die Sie mit sich nehmen, niemals außer Acht zu lassen oder zu vergessen. Die meisten Menschen, die in Schwierigkeiten stecken, fragen sich am Ende unter Tränen, was habe ich mir nur dabei gedacht? Nun, woran auch immer sie gedacht haben, sie haben nicht an Christus gedacht. Aber als Mitglieder seiner Kirche geloben wir jeden Sonntag, seinen Namen auf uns zu nehmen und versprechen, immer an ihn zu denken. Geben wir uns doch noch etwas mehr Mühe, an Christus zu denken. Denken wir daran, dass er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat, dass er durchbohrt wurde wegen unserer Verbrechen und wir durch seine Wunden geheilt sind. Es hätte gewiss immense Auswirkungen auf unser Handeln, wenn wir jedes Mal, wenn wir übertreten, nicht nur jemanden verletzen, den wir lieben, sondern ebenso auch ihn, der uns so von Herzen liebt. Aber wenn wir sündigen, so schwerwiegend die Sünde auch sein mag, können wir durch dasselbe erhabene Wesen gerettet werden. Durch ihn, der den einzigen Namen unter dem Himmel trägt, durch den jedermann gerettet werden kann. Angesichts unserer Übertretungen und wenn unsere Seele von tiefem Schmerz durchdrungen ist, können wir das sagen, was der Umkehrwillige Alma ausrief, wodurch sich sein Leben komplett veränderte. O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir. Brüder und Schwestern, ich habe sie lieb. Präsident Monson und die führenden Brüder haben sie auch lieb. Viel wichtiger ist jedoch, ihr Vater im Himmel liebt sie. Ich habe heute versucht, über Liebe zu sprechen, Achtung vor der Liebe und wie man sie in den gesitteten Völkern, die es gegeben hat, angemessen zum Ausdruck gebracht hat. Die Heiligkeit der Liebe zwischen einem Ehepaar und den Kindern, die die Liebe letztlich hervorbringt. Ich habe über die erlösende Liebe gesprochen, die Nächstenliebe in Person, die uns durch die Gnade Christi zuteil wird. Notwendigerweise habe ich auch über den Satan gesprochen, den Teuflischen, den Vater der Lügen und der Lust, der alles daran setzen wird, all dies, die wahre Liebe, zu verfälschen, zu verweltlichen oder zu entweihen, wo immer er sie antrifft. Und ich habe darüber gesprochen, dass er uns dabei vernichten möchte, wenn er es schafft. Wenn wir in unserer Zeit vor solchen Versuchungen stehen, müssen wir wie Nephi zu seiner Zeit sagen, ich gebe dem Feind meiner Seele nicht länger Raum. Wir können den Bösen abweisen. Wenn wir es uns zutiefst von ganzem Herzen wünschen, kann und wird diesem Feind durch die erlösende Macht des Herrn Jesus Christus Einhalt geboten werden. Außerdem verheiße ich Ihnen, dass das Licht des immerwährenden Evangeliums dort, wo das Leben hoffnungslos und hilflos in Dunkelheit zu versinken drohte, abermals hell leuchten kann und wird. Mögen wir die Freude über unsere Treue zu dem Höchsten und Besten in uns spüren, wenn wir unsere Liebe und unsere Ehe, unsere Gesellschaft und unsere Seele so reinhalten, wie sie sein sollen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
unser ewiger Vater im Himmel. Wir sind dir dankbar für die Botschaften und die Gefühle, die wir heute erhalten haben. Für die rechtschaffenden Familien auf dieser Erde, für die Eltern und Kinder, für die das Bedürfnis, das wir haben, einander aus den Schriften zu lesen, lehren und für das Zeugnis. Wir sind dankbar für lebende Propheten, für die Botschaften und Ermahnungen, die wir heute erhalten haben. Wir beten, dass du uns segnen mögest, während wir über diese Dinge nachdenken, dass unser Glauben zunehmen wird und der Geist zunehmen wird, wenn wir das umsetzen. Das, was wir gehört und gefühlt haben. Wir sind dir dankbar, Vater, insbesondere zu dieser Jahreszeit, für die Gabe deines Sohnes, für sein Sühnopfer und seine Auferstehung. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung deines Evangeliums in diesen Tagen und für die Segnungen und den Schutz, den wir durch die Macht des Priesterums erhalten. Segne uns, Vater, dass wir dankbar für all das sein mögen, was du uns gegeben hast und dass wir in Übereinstimmung mit deinem Willen leben mögen. Und dafür beten wir im Namen deines heiligen Sohnes Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor des Religionsinstituts Orem. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.